Dann mache ich nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und das ist noch fertig. Du hast uns einmal den Geist geschenkt und wir wollen es lernen. Das heißt, wir müssen ihn hören können. Ich bitte dich, dass du uns redest und dass du uns ganz persönlich ansprichst. Dass du uns sogar Worte gibst. Dadurch, dass wir deinem Wort lesen, die ich vielleicht noch nicht mehr habe. Jetzt. Uns einfach die persönliche Predigt, die wir brauchen, dich zu sehen, durch das zu sehen, wo ich noch abgeben. Ich danke dir, dass du gehen willst. Das gibt uns vor, die Wahrheit. Ich danke dir. Jesus hat jetzt schon zwei ganz krasse Zeugnisse gegeben, dass er der Sohn Gottes ist. Einmal, er hat einen Blinden, der von Geburt an blind war, Menschen wieder sehen gemacht. Und das ist bis damals nie passiert. Also, das war was Unmögliches. So. Aber nicht für Gott. Und letztens haben wir gesehen, Lazarus wurde vom Leben wieder erweckt. Also selbst den Toten hat er vom Leben zurückgeholt. So, und das ist auch nie passiert. So, und jetzt kommen dadurch ganz viele Juden zum Glauben, sogar ganz viele Hochpriester, das werden wir heute sehen. So, das sind die jüdischen Gelehrten, damals die obersten Ältesten, zu denen man geistlichen Rat geholt hatte. So, und selbst da kommen ganz viele zum Glauben. Einfach durch das wahnsinnige Zeichen, dadurch, dass Jesus Stück für Stück jede Prophetie erfüllt. Genau so, wie es im Alten Testament gelehrt wird. So. Also sie können nicht mehr verleugnen, dass er Gottes Sohn ist und der Messias, den Gott auf der Welt senden wollte. Ne? Aber lesen wir nochmal, wie es weitergeht. Vers Johannes 11, Vers 46. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hat. Also das Volk, das jetzt da stand und gesehen hat, oh, Lazarus lebt wieder, sind sofort zum Hohepriester gegangen und zum Pharisäern und haben halt erzählt, jemanden zum Leben erhält. Also der war 4 Tage tot. Vers 47. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat, also das Allerheiligste, kam zusammen und sprachen: Was sollen wir tun, denn dieser Mensch, der tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, dann werden wir alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Also hier kommt jetzt das wahre Gesicht zur Geltung. Also, warum die Pharisäer und der Ältestenrat, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, warum die geistlichen Führer damals, die Juden, nicht wollten, dass Jesus der Messias ist. Wir wissen ja, Jesus hat gesagt, euren Tempel, den werde ich zerstören. Ne? Also er wollte diese Religion vernichten und Glauben aufbauen, was Neues. So eine persönliche Beziehung mit Gott, die nicht aus Werken besteht. Und das wollten sie nicht, weil sie haben sich da ein riesen Haus aufgebaut. So eine riesen Religion und haben damit auch gut Geld gemacht und Ansehen bekommen. So. Sie hatten Angst, dass Jesus alles zerstört. Und sie haben gesehen und geglaubt, steht hier. Sie haben geglaubt, er ist Gottes Sohn. Vers 49. Einer aber von ihnen, Kleophas, der in jedem Jahr Hohepriester war, der sprach zu ihm. Und für die, die es nicht wissen, Hohepriester war der einzige Mensch, so, dem es erlaubt war, und auch nur einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit, so, um das Allerheiligste zu nehmen. Ne? Und das Allerheiligste, da stand die Bundeslade drin, und da durfte dann ein bisschen Fußspitzen. So, also durfte in die Gegenwart Gottes kommen. Durfte echt nicht hier. So. Und er war der eigentlich das Sagen hätte haben sollen wird. Aber jedenfalls, der Hohepriester sprach: Ihr kennt überhaupt nichts. So, also ihr seid blind. So. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in dem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Das ist schon krass, oder? So, Gott schickt seinen Geist und er lässt ihn über diesen Hohepriester kommen, der vielleicht noch nicht mal an Jesus glaubt, aber weil er diese Stellung hat, so fängt an, der Hohepriester zu weissagen, Jesus wird für die Welt sterben. So, Jesus wird für uns sterben. So, er wird sein Leben hinlegen, dass alle leben dürfen. So, und er ist das letzte Passalam, das geschlachtet wird, bis in alle Ewigkeit. So, danach hört das Schlachten auf. So. Aber nicht nur für Gottes auserwähltes Volk, das 52. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Und durch Jesus haben wir das. Im 9. Testament lesen wir, wir sind jetzt eingepfropft in diesen Heiligen über. Wir waren wilde Zweige. So, und Gott hat von den Juden, von dem Baum der Juden, Äste abgerückt so, und hat uns eingepfropft. So, jetzt sind wir dadurch geheiligt, weil der Lebenssaft von dem Baum auch durch uns fließt. Und wir bezweigen auch gute Frucht. Wir haben einen Kirschbaum hier unten im Wappen. Und die wurden damals immer veredelt. Das heißt, so, es wurde eine edle Kirsche genommen, so wird eingepflanzt, ne? Dann wurde die abgesät, so, und dann wurde eine andere Kirsche draufgesetzt. So, keine Ahnung warum, so, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, aber jedenfalls die Kirschen, die oben, oder noch besser, Apfel und Birne sind verwandt. So, ne? So, und wenn du einen Apfelbaum pflanzt und du sägst ihn ab und du propfst den Birnbaum drauf, dann kommt, obwohl es ein Birnbaum ist, wachsen Äpfel. So, weil es ist einfach so, die Wurzel gibt an, was passiert. So, und so ist es mit Jesus. So, wir sind eingepfropft und dadurch sind wir nicht mehr wild, so, sondern können gut. Deswegen gibt es auch solche Bäume, wo verschiedene Äste dran gepfropft sind. Und dann hast du am Einbaum Orangen, Zitronen und Pamplemousen oder irgendwas. Ich weiß nicht, ist echt lustig. So, und hast du drei verschiedene Früchte am Einbaum. So, die Wurzel gibt vor, was ist. Und deswegen sollten wir auch verwurzelt sein mit Gott persönlich. So. Und dann kommt es gut raus. Und es ist egal, wie wir aussehen und wer wir sind, in welcher Abstammung, und wie viele Schwächen wir haben, und wie wild wir sind im Inneren, wie wir durch den Wurzel kleben, so, dann nimmt uns die Wurzel ein, weil das viel mehr Kraft wird zu uns. Gott verändert Leben. Und er hat sie eins gemacht. Vers 52. Von jedem Tag an beratschlagten sie miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden her, sondern zog von dort weg, in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim, und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe. Und viele aus dem ganzen Volk, die gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu einigen. Und es gab so verschiedene Feste, und das Passa war das größte von allen. Da waren der Josephus, das ist irgend so ein Schreibling, keine Ahnung, hat immer damals aufgeschrieben, es waren so rund 2 Millionen Menschen in der Zeit des Passas in Jerusalem. Es waren enorm viele. So, Görlitz hat 80.000 oder 84.000. So, das ist Wahnsinn. So, da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr, kommt er nun nicht zu dem Fest? Und sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen können. Vorher haben wir schon gelesen, dass die Pharisäer auch gesagt haben, wenn irgendjemand Jesus mit Jesus geredet hat oder ihn gesehen hat, aber seinen Mund hält, so, und das kommt raus, dann darf er nie wieder in den Tempel gehen, dann wird er rausgeschmissen, ist nicht mehr im Club, darf nicht mehr sich reinigen, keine Opfer mehr bringen, darf keinen Gottesdienst mehr besuchen. So, und das galt auch für die Hohepriester damals. So, wenn irgendein Hohepriester an Jesus glauben würde und zugeben würde, würde er rausgeschmissen werden. So, wir waren schon echt krass drauf. Also ihr einzigster Wunsch ist, wir wollen nicht, dass einer für alle stirbt. Unser Wunsch ist, so, wir wollen unser Ding durchziehen. So, wir haben so viel Mühe reingesteckt und uns geht's gut dabei und das soll so bleiben. Das nennen wir Religion. So, die 12. Und 6 Tage vor dem Passa, so, und wir bewegen uns heute dann bis Kapitel 20. Das ist die letzte Woche, wo Jesus Christus als Mensch hier auf der Erde lebt. So, passiert echt eine Menge in der Woche mit Jesus. So, okay, Kapitel 12, Vers 1. 6 Tage vor dem Passa, da kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Und sie machten ihn nun dort ein Gastmahl. Und Martha diente. Und Martha ist eine echt besondere Frau. So, es war die Jesus und die Jünger bedient hat. Ne? So, Und hat er, immer wenn du von ihm liest, ist er ein Dien. Und das ist schon was Tolles. So ein, und sie dient nicht nur aus Gesetzlichkeit oder weil sie denkt, damit kann sie Gott gefallen oder sie muss das tun, so um errettet zu sein oder so, sondern sie dient echt aus Herzen, weil sie liebt. So. Aber Martha so, muss halt noch eine Sache lernen und das ist die Anbetung. So, weil nicht nur Werke und Dienst allein für Jesus ist ihm wichtig, so, sondern bis zur Nacht zu Maria hatte damals gesagt, Maria, du hast den viel wichtigeren Teil erwählt. So, nämlich bei mir zu meinen Füßen zu sitzen und zu ruhen. So, meine persönliche Nähe zu suchen, mit mir zu reden, so zu hören, was ich zu sagen. Und das fand ich echt toll zu lesen damals, dass Gott sagt, das ist der wichtigere Teil für ihn. Nicht unsere Werke, sondern unsere Gemeinschaft zu haben. So, die Werke, sagt Paulus im Neuen Testament in Römer, so, die Werke kommen aus Glauben. Werke entstehen aus Liebe. So, du kannst gar nicht anders als auch zu dienen. Ne? So, oder dich verändern zu wollen, zu heiligen. So. Das geht gar nicht anders. Wenn du liebst, veränderst du dich zu dem, den du liebst. Das ist ganz klar. Das ist für uns Menschen auch so. So. Ja. Ich mache weiter. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen, nahen Salbsöls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihm. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Das ist ein wunderbares Bild. Maria, die andere Schwester, den Charakter ganz anders. Maria, wenn du von Maria liest, von ihr liest du drei Mal, glaube ich, so, sie sitzt immer, jedes Mal zu den Füßen Jesu. So, immer wenn du von Maria liest, sie sitzt zu den Füßen bei Jesus. So, und sie sieht aus, sie ist so nah, wie es nur geht. So, und sie ist demütig und weiß, dass er groß ist. Und dieses Salböl, das ist nicht einfach nur, ich will mal eine feste Flasche Parfüm aus dem Schrank und die Uhr irgendwann nichts geduftet, sondern dieses Salböl war was, was nicht jeder hatte. So, wir lesen später 300 Denare, so war es wert. Und du hast damals in der Zeit beim Tageslohn von normalen, mittelständigen Arbeiter einen Denar. Das heißt, es war fast ein ganzer Jahreslohn. So, sie sitzt da und will das einfach nur anbeten und beten. Und sie tut das nicht aus Gefälligkeit oder nicht, um das irgendwie in mir zu sein, so, sondern sie tut das einfach, weil sie liebt. Sondern weil sie erfüllt ist mit dem Geist, dann kommen wir später drauf. Und dieses Salböl wurde damals so ein für die Toten, auch wenn jetzt, wenn sie gestorben sind, ne, bevor sie begraben wurden, wurden sie gesalbt durch das Öl. So. Das Öl steht in der Bibel im Alten Testament, im Neuen, erklärt uns Paulus auch im Neuen Testament, Öl steht für als Bild für den Heiligen Geist. So. So. Guck, der ganze Raum ist erfüllt. Und wo das Öl ist. So. Wenn wir anbeten, so, dann sagt Gott, so, dann kommt der Geist über uns. Und es kommen Ströme lebendigen Wassers aus uns raus. So, die erfüllen alles in unserer Gegenwart. So, je größere Kreise wir ziehen, desto mehr ist erfüllt und berührt. So, wenn du Gott anbetest und das dein Hauptziel ist im Leben, so, dann bist du nicht nur Wohlwollend für Gott, sondern die Menschen ganz in der Riechen und an der Seele. So, was köstlich ist. Weil wenn du jemand salbst und für jemanden betest, so, es ist nicht nur für einen Moment was Tolles, so, sondern Jesus, als er rausging, hat noch Tage nachgerochen. So, und die Menschen, die er berührt hat, als er durch die Stadt gegangen ist, weiter so, die haben das gerochen. So, unsere Gebete und unsere Salbung, die wir tun für unsere Brüder und Schwestern und so, haben einen Effekt. Auch auf die, die gar nicht im Raum sind, irgendwie. Erfüllt sein mit Gottes Geist bedeutet zu segnen, sich selbst ein Segen zu werden, also selbst gesegnet zu werden und Segen zu geben. Und von Wohlwurf zu sein, sodass sie riechen. Und Maria ist eine demütige Frau. So, es ist schon eins, ein Männerfuß, damals in der Zeit und heute auch, so, aber es ist damals so ein Männerfuß waschen. Ne? es gab auch keine Scherben oder Zehennägel, Knipser und so. Ich weiß nicht, wie die Füße damals aussahen. Ich glaube nicht sehr gut. So. Achso, und sie. Sie nimmt ihre Füße und dann noch nicht mal eine Hand, sondern was? Sie nimmt ihre Haare. So. Sie nimmt. Was? Sie benutzt sich selbst. So mit allem, was sie hat. So, um Jesus zu segnen, um Jesus Liebe auszudrücken. So. Und wie schön kann es sein, wenn wir uns Jesus hingeben, auf der Art. So, alles geben. Also, sie hat Jesus geopfert, ihr Öl. Wofür sie wahrscheinlich sehr lange gespart hat. So, was sie gekauft hat, weil ihr Bruder gestorben ist, ich habe keine Ahnung. So. Aber sie hat was echt Kostbares gegeben, was für sie was gekostet hat. Und Jesus zu Füßen hingelegt. Und sie hat Segen zurückbekommen, das werden wir später sehen. Und Jesus liebt das auch so, wenn wir als Zeichen unserer Liebe und Dankbarkeit ihm was zu Füßen legen. So, ob es jetzt Geld oder materielle Sachen sind oder einfach nur Zeit. So, also sie hat nicht ihren Sperrmüll genommen. In Leipzig haben sie immer diese kaputten Teller und Tassen gebracht und irgendwie krank. So, und haben gesagt, das opfere ich Gott. Ne? So, hier könnt ihr haben, brauche ich nicht mehr. Oder das Essen von gestern und so, das ist schon. Oder von vorgestern. So, manchmal, das war wirklich manchmal richtig lustig. Also, es gab wirklich Menschen, die haben nur ihren Sperrmüll gebracht und haben das Gott geopfert. Und ich glaube, Gott segnet das auch und ist doch dankbar für. Ne? So, aber damals, die Jungen haben ihr Erstling gebracht, das Beste. So. Bevor sie was davon hatten, haben sie es Gott hingelegt zu den Füßen und gesagt, das ist deins und ich vertraue darauf, dass du mich weiter segnest. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, soll jetzt dir sein und ich vertraue darauf, dass du sorgst. So. Und man sieht doch an den Gaben, so, wo das Herz ist. So. Ich glaube, die Menschen müssen das nicht groß sehen, aber Gott sieht es. So. Und es ist auch manchmal kostbar, die Zeit zu opfern, ne? Um Gott zu den Füßen zu legen. So, und entweder bringst du dann Sperrmüll. Das bedeutet dann, dass du die Zeit bringst, so, naja, wenn ich es heute noch irgendwie hinkriege, so eine Zeit zu nehmen mit Gott, dann gebe ich es ihm. Dann bete ich, dann lese ich mal Bibel oder frage ihn was. So. Aber du kannst natürlich auch das Beste geben. Ne? Die erste Zeit, die du hast. So. Du kannst ihm sagen, ich verzichte jetzt persönlich auf das, so einfach nur um mit dir zusammen zu sein. Zu opfern bedeutet, mehr zu bekommen. Das war schon immer so. Geben ist seliger als nehmen. Vers 4, da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach holt. Warum hat man dieses Zeit nicht vertreiben und Narbe verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Lieb war. Und den Beutel hatte und trug, was angelegt wurde. Also Judas, der ihn dann verriet, war der Kassenwart von Jesus seiner Gruppe. Und alle Spenden und Einnahmen, die sie hatten, kamen in den Beutel und davon wurde Essen gekauft für die Jünger und die anderen, die noch drumherum waren und all das Zeug. Ne? So. Aber Judas hat, naja, 10 für Jesus und für mich. Hat halt immer auf der Seite geschaffen, wurde langsam reich an Jesus. Dann kennen wir ja alle die Christen, die reich werden wollen an Jesus. Ne? Manche werden das sogar richtig reich. So, aber irgendwann kommt das Ende. Und Vers 7, da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen, die habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber, die nicht alle Zeit. Und es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesus Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn sein Bringen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Und da geht es jetzt. Ich mag das Thema nicht so, aber es ist dran, deswegen rede ich nur um Gesetzlichkeit. So. Und ich glaube, ich habe lange für gebetet und irgendwie habe ich den Eindruck, dass für uns als junge Gemeinde das jetzt auch in nächster Zeit anscheinend auf uns zutreffen wird, dass wir da unsere Ohren nicht spitzen müssen. So ein, bei Gesetzlichkeit ist der Sauerteig. Ne? So ein Sauerteig ist so, du hast einen ganz normalen Teig, so und packst ein bisschen Hefe rein. Ne? So ein, und dann, es kann nur ein Pringel sein, und trotzdem ist der ganze Teig durchgesäuert und geht auf. So. Und so ist es mit der Gesetzlichkeitsakthesis. Paulus warnt davor sehr, sehr stark und sagt, so ein, passt auf, dass diese Gesetzlichkeit nicht mehr reinkommt. So, Gesetzlichkeit ist, wenn du dir irgendwelche Lasten oder Regeln so baust, so um entweder Gott zu gefallen oder andere Sachen zu halten, so die du so nicht halten könntest, oder um, ja, keine Ahnung, so gerecht zu sein, ne, oh Gott. So, Jesus hat uns befreit vor Gesetzlichkeit. Er hat gesagt, als ich gestorben bin am Kreuz, so, da ist das Gesetz erfüllt und jetzt seid ihr frei. Paulus sagt, wir sind frei in allem. Ich will mich halt nur nicht von einem beherrschen lassen. So. Aber wir sind frei gemacht in allem. Das Gesetz ist erfüllt. Und wenn es ein Gesetz gibt, dann nur noch eins, sagt Jesus, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Dann sind alle Gesetze erfüllt. So. Und ich glaube, Gesetzlichkeit fängt nicht groß an, sondern fängt sehr klein an. Zum Beispiel war es bei mir mal so eine Sache mit Zahlen. Wenn du das Alte Testament ein bisschen erforscht und das Neue, dann kommst du schnell auf den Zeiger, die 7 steht für Vollkommenheit. So für Gott, für Vollkommenheit, für das Ganze, Komplette, ne, ist das fertig. So und die 6 für Unvollkommenheit, so für Sünde, manchmal für Satan und so, ne, für den Menschen. So. Und es gibt ja Christen, die daraus halt nicht nur das Verständnis ziehen, sondern die daraus halt ein Gesetz machen. Und halt echt genügend darauf achten, dass du keine 6 irgendwie irgendwo hast. Eine Telefonnummer, auf dem T-Shirt, irgendwo, was weiß ich. So. Und das ist echt super krass verbreitet. So. Und ich habe das damals auch so aufgenommen. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwo bei irgendjemandem irgendwo eine 6 gesehen und dachte, ja, das ist bestimmt eine richtig krasse Sünde. Total doof, oder? Aber ich weiß auch nicht, wo das herkam. Ich bin froh, dass Gott mich gewaschen hat. So. Aber ja, jetzt weiß ich, und es ist ja auch klar, glaube ich, für uns alle so, ich kann mir eine große 6 aufs T-Shirt malen und ich bin größer und bin weniger Sünde als vorher. Bin ich perfekter, ne, und vollkommener als vorher. So, ich bin noch genauso geheiligt wie vorher. So, es wird sich absolut gar nichts verändern zwischen Gott und mir. So, und dann gibt es halt, und solche Sachen gibt es halt echt super viel in den Gemeinden. Und ich weiß, dass man von einem Schritt zum nächsten geht, so ist der Mensch. Und dass man Gemeinde so durchsäuert ist, dass so gesetzlich geworden ist. Je mehr Gesetzlichkeit du reinlässt, desto weniger Leidenschaft und Liebe wird da sein. Es wird kälter zwischen dir und Gott. So, und es wird irgendwann diese Trennung da sein, weil durch Gesetz sind beurteilt und kommen nicht mehr zu Gott. Und Paulus hat es so geschrieben, so, wenn ihr nicht mehr vom Gesetz frei seid, so, ne, und das Gesetz halten wollt, so, dann müsst ihr alle Gesetze halten. So, und da rein gerätst du dann auch, wenn du zusätzlich so gesetzlich zu werden. So. Irgendwann wird es dich verurteilen und du wirst geplagt sein, weil du mehr und mehr halten musst und es nicht mehr schaffst. So, lass dich zu, genieß die Freiheit in Jesus und lass dich verändern durch Liebe. So. Wenn du es ernst meintest mit Jesus und wenn du beschlossen hast, nee, ich will nicht nur, dass der Geist in mir ist, sondern auch in mir. So, ich will nicht nur errettet sein, sondern ich will verändert werden und ich möchte was bewirken. Ich meine es wirklich ernst. So, ich will tief gehen mit Jesus, zwar so tief wie es geht. So, und ich nehme Gottes Wort als so, wie es ist. Und das ist mein Leitfaden, nicht das, was die Menschen sagen. So, oder was die Logik vorschreibt. Oder die Moral von heute. So, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist mir die Kraft und die Weisheit gibt, die ich brauche, um die Dinge zu tun, zur richtigen Zeit. So, und wenn du so ein Leben führst, dann bist du heute nicht mehr ein guter Christ, so wie es vor 50 Jahren noch war, sondern dann zählst du heute als radikal unter Christen. Radikal fundamentalistisch. So, ne? Also du bist schon abgestempelt in eine Schublade, wo die Masse nicht mehr sein möchte. So. Aber wenn du sagst, ich will komplett meinem Herrn folgen und ich möchte mich selbst sterben, so, dann wird dir auf jeden Fall in deinem christlichen Leben das passieren, was Lazarus passiert. Du wirst ein Zeugnis sein, die Leute werden zum Glauben kommen, so, und die Christenheit selbst Christen halt so was an der Tür an den Kragen wollen. Aber Paulus hat gesagt so, keine Angst. Weil was können wir Menschen tun? So, das Maximalste, was wir uns tun können, ist uns töten. Und selbst wenn sie uns töten, sterben ist Gewinn für mich. So, dann komme ich in den Himmel und bin glücklicher denn je. So, wir müssen uns vor nichts sorgen. So, lesen wir weiter. Genug zur Selbstgesetzlichkeit. Also, am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Du musst dich jetzt mal vorstellen. Es gab nur einen Weg in Jerusalem rein. Ne? Also, die Menschen stehen da wie eine Schlange dran mit den Palmzweigen in der Hand, was nur für ganz große und besondere Menschen gemacht wurde, als Zeichen der Ehre und des Ruhms. So, und wedeln damit vor Freude hin, legen es hin so, und schreiben: Priesen sei Gott, Priesen sei der Herr. Und sehen Jesus da kommen und zu rufen und zu: König von Israel, unser König kommt. So, was, die wussten schon ganz genau, wer er war. Vers 14. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden, setzt sich drauf, wie geschrieben steht. Das war jetzt auch wohl eine Prophezeiung, die erfüllt ist: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Esel, Füllen, also sitzend auf dem Füllen eines Esels, also auf dem Esel. So. Und wenn ein König auf dem Esel geritten ist, dann hat es immer bedeutet, der König kommt mit Frieden. So. Also jetzt mal, wenn der König in Frieden kam und in Frieden die Stadt gebracht hat, ne, dann kam der König auf dem Esel geritten. So. Und verstehen wir heute nicht mehr, aber damals war es halt so. Und wenn ein König auf ein Pferd kam, so, dann immer nur im Krieg war. In die Schlachtzug. Und so, dann kam, saß der König auf dem Pferd. So, ist so klar, mit einem Esel kann man keine Schlacht anführen. Das klappt einfach nicht. Das ist viel zu störrig. So, das war das erste Mal hier von Jesus mit dem Esel, um Frieden zu bringen. Und das hat er gemacht. Er hat der Welt Frieden gebracht. Durch sein Blut, durch sein Opfer. Ne? Unser König, was für Esel. So. Aber er hat gesagt, der kommt wieder. Und der kommt nicht nur auf dem Esel, sondern da kommt auf einem weißen Pferd. Ne? Das ist nur durch die Offenbarung. So, und da kommt unser König zum Zwichten. So, da ist er in der Schlacht und wird ihn einsetzen, dass es keinen Krieg mehr gibt. So. Vers 16. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand, und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, die legte Zeugnis ab. Und darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, und während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne wie Jesus sein. Und diese Griechen waren Heiden, sie waren sozusagen, waren also unheilig, die Hochpriester und die Pharisäer, Sadduzäer sind auf der anderen Straßenseite gegangen, durften die Menschen anrühren, weil sie dachten, sie wären unheilig dadurch und reinigen sich. Aber diese Griechen, also entweder sind sie zum jüdischen Glauben rübergekommen, so, oder es war einfach mit diesem Vorwurf. Damals durfte man als Außenstehender, als Nicht-Jude so schlachten und anbeten und zu den Festen gehen, aber nur, man durfte nicht in den Tempel rein. Man durfte nur auf dem Hof oder kurz davor stehen bleiben. Und es ist ein super Bild. Das ist noch hier, als der Hochpriester da gebetet hat, danach steht, aber nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Für jedes einzelne Kind Gottes, das irgendwo auf der Welt gestreut ist. So. Und hier sind diese Heiden, die den innersten Wunsch haben: ich möchte mit Gott leben, ich möchte ihm begegnen, ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben, ich möchte ihn sehen, ich möchte mit ihm sprechen. So. Und sie kommen zu den Jüngern von Jesus und sagen zu ihm: Bitte macht mir irgendwie, zeigt mir diesen Weg, geht zu ihm, betet für uns hin und wir möchten in seine Nähe kommen. Und die Jünger, Philippus kommt und sagt es dem Andreas und der Andreas und Philippus, die sagen es wiederum dem Jesus. Sehen wir, was Jesus darauf sagt. Also wir sind Jesus Jünger. Und Jesus ist unser Herr. Und wir stehen, wir sollten in Kontakt mit Jesus stehen, ganz nah, ganz persönlich. Wir sollten immer wissen, wo Jesus zu finden ist. So. Und wenn wir ein Zeugnis sind, dann riechen das die Menschen von da oben. Wir sind das Licht und das Salz der Welt. Also was man sieht und was man schmeckt. So. Gott macht das kennbar für Nicht-Christen, dass an uns irgendwas anders ist. So. Weil wer berührt wird in den Geist und anfängt, die Wahrheit zu hören, zu sehen, so kann ich anders als zu erkennen, als was anderes. Der Gott ist anders. So. Unser Zeugnis ist es, dass die Menschen dazu bringt, dass sie eine Sehnsucht empfinden für Jesus. Und die Menschen werden zu uns kommen, weil Gott hat gesagt, wir sind seine Werkzeuge, damit wir sie zu Jesus leiten können. Und ihnen sagen können, da ist der Weg, geht hin. So. Ich lese immer von Allianzen oder so, oder von neuchristlichen Bewegungen, so halt, was sind die Wege, um Nichtchristen zu erreichen, so, damit sie Jesus kennenlernen und in die Gemeinde kommen. Und der moderne Trend ist nicht, nach dem Geist zu fragen und auf seine Kraft zu vertrauen, sondern der moderne Trend ist halt Events und Programme. Es muss gut durchstrukturiert sein, die ganze Gemeinde wird gezwungen, damit zu machen und so. Und dann ist man total ausgepowert, weil man nur noch unter dem Mutdruck steht. So, also die Events und Programme, das ist halt, wenn du dich von Gottes Wort entfernst, dann hast du keine Basis mehr, um abzuschätzen, ist das, was derjenige dort sagt, nur von Gott oder nicht. Ne? Ist klar. Dann kannst du nur noch deine Logik und zu denken, ich glaube, das kann nicht sein. So, oder ich kann da nicht mitgehen, weil mein moralisches Verständnis ist was anderes. Mhm. Ja? Wenn du dich von Gottes Wort entfernst, entfernst du dich von der Wahrheit. So, du kannst Gott nur noch kennenlernen auf menschliche Begrenztheit. So, wenn du dich vom Heiligen Geist entfernst, als Gemeinde, so, dass er nicht mehr der Lehrer ist und der Leiter und der Tröster, so, dann passiert Folgendes, so, dass du anfängst, aus eigener Kraft irgendwas zu bauen. Du fängst an zu gucken mit der Logik, so mit dem Verstand, und mehr hast du nicht. So, du guckst halt, was für Leute habe ich in der Gemeinde, was können die, so, und wo sind die Gaben und die Talente, na, dann ist das vielleicht jetzt möglich zu machen. So, und dann wird geplant und dann wird gebettelt, um das zu finanzieren vielleicht, weil Gott sorgt dann ja auch nicht mehr. Also muss man vielleicht irgendwelche Werkstätten gründen oder irgendwelche sozialen Werke, damit Geld reinkommt. So, also man ist halt nur noch beschäftigt, irgendwie das zu halten und das zu bauen, was man da sich durchdacht hat. Das Problem dabei ist halt nicht, dass man was Schlechtes macht oder was Gutes, sondern das Problem ist, dass alles, was du tust als Gemeinde, wird begrenzt sein auf menschliche Grenzen. So, du bist als Gemeinde nicht mehr fähig, Übernatürliches zu tun. So, weil du dich im Hand hast von Gott. Also musst du dich mit dem zufrieden geben, was du hier tun kannst. So, Gott will das anders, doch heute. So, Gott will vielleicht nicht bei jedem Missionsansatz riesen Wunder tun, so, ne, die Tote erwecken oder Dämonen austreiben oder so, oder Kranke heilen. So, aber Gott wird immer was Besonderes machen. So, das ist das Schlimmste, was in der Gemeinde passieren kann, dass ich entfernt von Gott und von der Wahrheit. So, das allergrößte Zeugnis ist, wie es damals war, vor tausenden von Jahren und wie es heute noch ist. So, das glaube ich von ganzem Herzen. So, um Menschen zu erreichen, ist nicht unsere Programme und die Menschen, die herkommen, die Talente, die da sind, die Möglichkeiten und das Geld, ne? Sondern das größte Evangelisationswerkzeug, das wir haben, um die Welt zu erreichen und zu sagen, es gibt Gott und es gibt mehr, als ihr kennt. So, das ist unser Zeugnis. Das war es damals und es ist heute. So. du, wenn du einen Wandel tust und Gott so zu seinen Füßen sitzt und dich ab und zu mal wegwendest von deinen Werken? So. Also, du sagst, ich bin schwach, so, aber du bist stark und ich will, dass du meine Stärke bist. Ich habe Angst, aber du bist mutig. So. Ich will, dass du meine Festung bist und mich tröstest und schützt. So. Ich habe viele Möglichkeiten und viele Wege, die ich gehen könnte. Oder ich sehe gerade gar keinen einzigen. So, aber ich möchte, dass du mir diesen Weg zeigst, wo der meiste Segen für die anderen und für mich ist. So, ich will nicht meinen Willen tun, sondern deinen Willen. Wenn du darauf vertraust, dann bist du schon Zeugnis. Dann bist du ein Licht und ein Leuchter. Dann bist du nicht nur eine Taschenlampe, die man ab und zu an- und ausknipst. Dann bist du nicht nur eine Kerze, die irgendwo ist und nur eine bestimmte Teil vom Raum umkreist, erleuchtet mit Wahrheit und Licht, sondern du bist ein Leuchter, der da steht und von weitem sehen wird. Und ich glaube, den Christen geht es halt auch so, die es ernst meinen, so, dass sie halt dann vielleicht unter Druck geraten, dann kommt dann schnell die Gesetzlichkeit wieder. So, und zwar, so, dass sie denken, jeder muss so ein Charles Burchen sein oder Esse oder so ein Osborne oder so. Irgendjemand, der Tausende erreichen wird im Leben, Tausende erreichen muss. Die Zeugen Jehovas gehen so vor. Ist so klar, so dass der Heilige Geist nicht, also müssen sie das eigene Werk tun. Der Mensch denkt immer groß. So, das Unmögliche macht man möglich. So, dann wirst du deine Freude und deinen Frieden mit Gott finden. Weil, ich habe es irgendwo mal gehört, ich weiß nicht mehr wo, so, dass jeder Mensch zieht einen Kreis um sich. Ne? So, manche Menschen ziehen einen Kreis, einen kleinen Kreis um sich. Da passen halt ihre Familie rein. Ne? Mann, Frau, Kinder. So. Und das reicht ihnen. So, dass ihr Kreis, den sie von Gott bekommen haben, ihr Feld, wo sie wirken sollen und das, wo es Gott verherrlichen sollen und Zeugnis sein sollen und wachsen sollen. Ne? Gott reicht das. Größer sollte der Kreis für die Person nicht sein. So. Und es ist auch okay, nicht weiter zu gehen. Du wirst auch nicht weiter scheinen. So. Weil du es nicht sollst. Gott beruft uns und gibt uns bestimmte Berufungen und Wirkungskreise. Dann gibt es Menschen, die ziehen einen größeren Kreis um sich. So, da passen Brüder und Schwestern noch mit rein. Weißt du? Und die leben und leuchten für mehr Menschen. Gott hat sie vorherbestimmt und das ist in Ordnung so. Und weiter müssen sie nicht scheinen. So. Und dann gibt es Menschen, so, die einen Riesenkreis um sich ziehen müssen. So, weißt du, wo nicht nur die Familie drin ist, so, sondern wo noch viele andere Menschen dazu drin stehen. So, und wo sie Gott wirken und leuchten sollen. So. Und Gott hat so berufen. Und es ist in Ordnung, da zu sein. So. Also ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir alles Superhelden werden. So, weil Gott hat uns zum Superhelden gemacht. So, wir sind arm und schwach. Wir sind Menschen. Wir hören das Gefäß, was Gott so bricht, wenn es auf den Boden kommt. So, aber er ist in uns. So, wir sind besiegelt. Steht fest, wir kommen nur. Wir sind gesegnet. Wir haben jederzeit Trost und Rat und Kraft. So. Wir haben alles, was wir brauchen. Und für uns ist gesorgt, wenn wir vertrauen. So. Was wir bekommen bis ins Ende, sagt, verspricht uns der Vater. Ich ziehe die Meinung. Ich weiß, wie ich sie ziehen muss. Ich weiß keinen einzigen Los von meinen Kindern. So. So. Sei damit zufrieden und du hast ein glückliches Leben. So. Und sei damit zufrieden, welchen Wirkungskreis Gott dir schenkt. Und dann wirst du erfüllt sein und in Gottes Willen stehen und genau das vollbringen, wofür er dich berufen hat. Es ist ziemlich entspannt, so mit Gott zu gehen. Weil wenn du anfängst, dich mehr auf die Werke zu konzentrieren, dann hast du schon ein gesetzliches Ding. Dann bist du nur im Rudern und bist ausgepowert und findest keine Kraft und Frieden mehr mit Gott. So. Du musst nicht ein Paulus sein oder ein Petrus. So, Gott macht dich vielleicht dazu. Vielleicht auch nicht. So, Gott liebt dich so, wie du bist. Genau so, wie du jetzt bist. Und genau so, wie du jetzt bist, so will er dich haben. Und nicht anders. Dafür können wir ihn preisen. Also lass uns beten. Ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir so sehr, dass du uns trägst. Dass du uns führst. Dass du uns zu Schafen gemacht hast. Als Menschen. Dass du genau weißt, dass man uns nicht treiben kann, sondern führen. Das ist nicht der Hütte. Das ist nicht zu den besten Plätzen. Herzens zu trauen, immer wieder auf dich zu hören und dich zu suchen und dir zu folgen. Und zieh uns immer wieder zurück, wenn wir auswüchsen. Und so dann durchziehen. Du uns weißer zu sehen, wo das auch weg ist. So wann man uns erleben will. Uns in dem Moment Weisheit und Freiheit und Gnade und, ja, und auch laut zu sein und das so zu nehmen. Alles zu sehen. Uns mit dem Weisheit und Erkenntnis und Sachen beim Namen zu nehmen. Das ist nicht wir oder die Gemeinde irgendwie bei uns, sondern die Antwort. Wer geht von dir? Hoffen wir von dir. Nicht mehr ab, nicht mehr von dir. Wir haben alle ein Riesenbedürfnis aus, wie du eben bist, die uns gehört. Ich bin, dass du uns in deinem Weg veränderst, dass du uns immer so nicht zuhörst. Das ist wunderbar. Wunderbar eben. Das ist mein Herr. Das ist mein Herr. Das ist König. Ich denke, dass du immer noch auf dem Esel sitzt und Frieden bekommst. Schick Menschen auf uns, dass wir wirklich so gesund, dass wir nicht mehr von dir erzählen wollen. Und wir wollen einen König kommen, der in den Krieg kommt. Gehst du hier auf Sandy Mountain? Achso, stopp.